So, wir kommen heute in unserer Predigtreihe im Jona-Buch zum letzten Kapitel und somit auch der letzten Predigt. Eine Frage zum Anfang. Wie geht's dir, wenn du was geschenkt bekommst? Freut sich, geht einem doch meistens gut, oder? Ist doch eine schöne Sache. Eine andere Frage. Wie geht's dir aber, wenn jemand anderes was geschenkt bekommt und du gehst leer aus? Okay, es kommt aufs Geschenk an. Vielleicht mal an die Kinder. Wie geht's euch denn, wenn vielleicht euer Bruder oder eure Schwester einfach was von den Eltern geschenkt bekommt und ihr kriegt nichts? Und nicht, weil der andere Geburtstag hat oder irgend sonst was, sondern einfach nur so. Eine kriegt was, vielleicht ein Eis, und ihr kriegt keins. Wie ist es? Ist das schön? Nicht schön? Nee, gell? Das gönnt ihr dem anderen dann nicht, oder? Also, die Kinder tun's nicht. Ich weiß nicht, wir Erwachsenen denken oft auch nicht, oder? Wenn wir doch mal ehrlich sind. Bei Jona war es ein bisschen anders. Jona hat ja was von Gott geschenkt bekommen, nämlich große Gnade. Viel Gnade hat Jona von Gott geschenkt bekommen. Einmal, dass er überhaupt ein Kind Gottes sein durfte, ist Gnade. Er durfte ein Prophet Gottes sein, das ist Gnade. Und er durfte auch immer noch Prophet sein, obwohl er massiv gegen seinen Auftrag gehandelt hat, durfte er immer noch Prophet sein. Viel Grund zur Freude eigentlich, oder? Bei Jona kam noch eine Sache dazu. Gott hat Ninive was Ähnliches geschenkt. Gott hat Ninive auf jeden Fall auch Gnade geschenkt. Und Jona, der gönnte es ihnen nicht. Das, was er selbst bekommen hat, er hat wahrscheinlich noch viel mehr Gnade bekommen in anderen Bereichen. Aber als Ninive was Ähnliches bekommen hat, gönnt er es ihnen nicht. Ich lese uns Jona Kapitel 4, fange aber in Kapitel 3, Vers 10 an, wo wir das letzte Mal dann aufgehört hatten und gesehen haben, als Jona gepredigt hatte, was dann passierte, dass Ninive umgekehrt ist. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte, und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte Gott, der Herr, einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe, und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging? Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh? Ich bete noch. Vater, wir haben dein Wort hier und danken dir, was wir auch von dir sehen dürfen darin. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du uns dich in deinem Sohn offenbarst, dass du zu uns redest und dich uns groß machst. Ja, und wir gestärkt im Glauben rausgehen dürfen oder auch was Nötiges zum Glauben finden dürfen. Herr, rede du. Danke, dass du hier bist. Amen. Für mich das Kapitel überschrieben, Gottes gnädige Erziehung zeigt sein gnädiges Wesen. Gottes gnädige Erziehung zeigt sein gnädiges Wesen. Es geht in den ersten drei Versen um Gottes gnädige Eigenschaften und dann eigentlich in den restlichen Versen um Gottes gnädige Erziehung. Der zweite Punkt, und dann habe ich aber nochmal aus dem Vers 11 einen dritten Punkt: Gottes gnädiges Kümmern um Menschen. Also Gottes gnädige Eigenschaften, Gottes gnädige Erziehung und Gottes gnädiges Kümmern um Menschen. Jona hatte ja durch eine sehr einfache Gerichtspredigt, die auf den zweiten Blick aber auch Gnade enthielt, hatte Gott ja eine Erweckung geschenkt in Ninive. Ja, die ganze Stadt hat Buße getan. Bis zum König hin sind sie alle von ihren bösen Taten umgekehrt. Vielleicht sind manche zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Wir wissen es nicht. Zumindest haben sie von ihren bösen Taten Buße getan, sind davon umgekehrt. Und wie es Gott dann schon öfters auch durch verschiedene Propheten versprochen hatte: Wenn jemand von den bösen Taten umkehrt, dann wird er das angekündigte Gericht nicht ausführen. Es war eigentlich genau das passiert, was sich so jeder Prediger des Evangeliums wünscht: große Erweckung. Aber was lesen wir jetzt in Vers 1? Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Also richtig zornig, ja, nicht nur so ein bisschen, okay, blöd. Jetzt wurde der richtig zornig und ärgerlich darüber, dass das passiert war, dass hier Menschen umgekehrt sind. Und er teilt es dann Gott auch sehr deutlich mit. Und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Ja, hier nennt er uns den Grund für seine Flucht, für das, was wir in Kapitel 1 gesehen hatten. Der Grund war, warum er abgehauen ist: er wusste, dass Gott vergeben wird. Deswegen ist er abgehauen. Er hatte keine Angst vor den feindlichen Niniviten, Assyrern. Er war auch nicht zu faul, dorthin zu gehen, diese 800 Kilometer. Nein, er wollte schlicht nicht, dass den Feinden Israels Gnade geschieht, dass die Vergebung haben. Das wollte er nicht. Und er ärgert sich, weil seine Gerichtsbotschaft nicht eingetroffen ist. Er ärgert sich, dass jetzt nach 40 Tagen kein Feuer vom Himmel oder was auch immer kommt. Weil er wusste, dass Gott schon immer, ja nicht erst seit Pfingsten, ja, das müssen wir uns wirklich aus dem Kopf schlagen, nicht erst seit Pfingsten, sondern schon immer hat Gott auch den Heiden, nicht nur dem Volk Israel, Gnade immer wieder gegeben. Ja, dass auch die Nationen die Buße zum Leben bekommen haben, war schon immer so. Das war sicherlich deutlich weniger, wie es heute ist, und viel mehr auf Israel fokussiert. Aber es gab es trotzdem schon immer. Durch die ganze Bibel hindurch hatte Gott immer die ganze Welt im Blick. Und Jona wusste, wenn ich zu den Heiden geschickt werde, dann werden die umkehren. Ich predige seit Jahren, Jahrzehnten in Israel und keiner kehrt um. Nee, die werden immer gottloser, aber ich weiß, wenn ich einmal dorthin gehe zu den Heiden, die werden umkehren. Das wusste der Jona ganz genau und er wusste, das wird ihn oder das wird sein Volk in ein sehr schlechtes Licht führen. Ja, vielleicht seine eigene Familie. Leider ist unsere Motivation doch auch oft von solchen Dingen bestimmt, oder? Von unserem eigenen Ansehen oder vielleicht von unserem Familienansehen, dass wir deswegen auch dann Dinge tun, obwohl wir eigentlich wissen, dass sie nicht gut sind, oder? Wie jetzt der Jona hier von seinem, hat sogar eigentlich noch Partei ergriffen für sein eigenes gottloses Volk, das, in dem er sogar einen schweren Stand hatte oder wegen dem er einen schweren Stand hatte. Aber den anderen, den hat er es nicht gegönnt. Und deswegen hat er sogar gegen Gott gehandelt und gesündigt. Oft steht da bei uns unser eigener Stolz im Vordergrund. Ich kenne das von mir, vielleicht kennt ihr es von euch, sonst müsstet ihr nur mal genauer nachdenken, dann werdet ihr das merken, dass es bei uns leider sehr oft der Fall ist. Der Jona hat sich leider hier so verhalten, wie die Arbeiter in diesem Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat, dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, ja, denen ja dieser Chef allen den gleichen Lohn gegeben hat, egal wie lange sie gearbeitet haben. Und was tun deswegen die Arbeiter? Sie murren. Sie haben einen guten Lohn bekommen. Alle das Gleiche. Und die, die mehr gearbeitet haben, die murren. Aber was sagt der Chef? Bist du böse, weil ich gütig bin? Darf ich nicht mit meinem Geld machen, was ich will? Er darf Gott nicht Gnade schenken, wem er will? Oder wie der verlorene Sohn handelte Jona hier, also der Bruder des verlorenen Sohns, ja, dieser andere verlorene Sohn quasi, der auch aus dem Gleichnis Jesu, der es seinem zurückgekehrten verlorenen Bruder, also dem wiedergefundenen Bruder, nicht gönnte, dass der ein Festmahl bekommt. Lasst uns Gottes Gnade anderen nicht vorenthalten. Egal aus welchem Grund, egal in welchem Licht dann wir oder andere stehen, denen wir nahe stehen. Gnade von Gott ist immer unverdient. Ich habe sie nicht mehr verdient wie jemand anderes. Ja, selbst wenn ich Gott schon, ich sag mal so, wie man sagt, so mein ganzes Leben lang gehorsam war und andere irgendwie alles, was man so manchmal denkt, dann genossen hat. Es ist bei mir nicht mehr Gnade wie bei dem anderen. Lass sie uns da wirklich niemandem vorenthalten. Du hast sie nicht mehr verdient. Denn es ist Gnade und es sagt schon dieses Wort. Es ist nichts Verdientes, es ist was, was man unverdient geschenkt bekommt. Der zweite Teil von Vers 2, der zeigt uns jetzt diese herrlichen Eigenschaften von Gott auf, die Jona Ninive verweigerte, die nämlich mit Gnade zu tun haben. Er sagt ja, deswegen bin ich nach Tarsis oder floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Das wusste der Jona. Er kannte Gott. Er wusste, wie Gott ist. Ja, er kannte den gleichen Gott, den auch wir kennen. Ja, es gibt nicht diesen Unterschied. Ja, im Alten Testament, da ist Gott irgendwie so eher so dieser zornige, fordernde Gott und im Neuen Testament ist er eher der gnädige, liebende. Nein, ist er nicht. Er ist immer der gleiche. Und der Jona wusste genau schon so viel von Gottes Gnade, wie es wir wissen. Woher wusste er das? Er hat es in seinem eigenen Leben erfahren, durfte ein Kind Gottes sein. Er hat es, sagen wir, erst vor ein paar Wochen hautnah erlebt nachdem er ins Meer geworfen wurde, aufgrund dessen, dass Gott diesen Sturm geschickt hat und dass Gott ihn da sogar gerettet hat. Trotz seiner offensichtlichen Rebellion hat Gott diesen Fisch geschickt, hat ihn wieder gerettet. Ja, ist quasi wieder aus dem Tod auferstanden. Hat es also wirklich sehr hautnah erlebt. Aber Jona kannte genauso das Wort Gottes. In 2. Mose 34 steht eine sehr ähnliche Stelle, als Gott sich dem Mose zeigt. Mose hat gesagt, ich will dich sehen. Und er konnte es ja dann nicht mit Augen sehen, sondern Gott hat ja seine Hand davor gehalten. Und von hinten her durfte er ihn dann sehen. Aber das Wichtige ist, wie sich Gott eigentlich dem Mose zeigt, nämlich indem er was sagt, indem er seinen Namen ausruft. Ja, und der Name, das ist ja die Person, so im biblischen Denken her. 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem, also vor Moses Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehungen und Sünde vergibt, aber keinesfalls ungestraft lässt, und so weiter. Gott zeigt sich hier dem Mose in seiner Herrlichkeit, und die Herrlichkeit ist in seinem Namen begründet. Er ruft ja seinen Namen aus und seine Eigenschaften, wie er ist. Und zwar beschreibt er sich vor allem mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist das, was Gott von sich selbst sagt. So ist unser Gott gnädig und barmherzig. Die Gnade und die Barmherzigkeit in Person. Ja, er ist einer, der Sünde nicht ungestraft lässt, niemals. Aber für all seine Kinder hat er die in Jesus Christus schon selbst bestraft, selbst auf sich genommen. So ist unser Gott. Und Gott lässt sich, nachdem Buße geschehen ist, nachdem Umkehr von den Sünden geschehen ist, da hört er auch auf mit dem Gericht. Da lässt er sich das Gericht gereuen, lässt er angedrohtes Urteil nicht, Unheil nicht eintreffen. Er will retten. Gott ist ein Gott, der retten will. Nur Jona wollte das nicht. Jona wollte das für seine Feinde nicht. Denn Jona wusste bestimmt noch mehr. Auch von Mose. Aber im 5. Buch Mose, ziemlich am Ende, Kapitel 32, aus dem Lied Moses, so ein prophetisches Lied, das Gott dem Mose beigebracht hat, dass er es den Israeliten beibringen soll, dass die sich quasi durch ein Lied gut merken können und eigentlich, wenn sie dieses Lied singen, sich permanent selber anklagen und daran erinnert werden. Und da heißt es in 5. Mose 32 in Vers 21, sie, das ist Volk Israel, haben mich, das ist Gott, sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nicht-Gott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten oder durch ihre Götzen. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk. Durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Gott sagt uns hier schon voraus, dass er Israel eifersüchtig machen will, indem er andere Völker annimmt. Weil Israel Gott eifersüchtig gemacht hat, indem sie Nichtgöttern, also irgendwelche Götzen, nachgelaufen sind und von Gott sich umgekehrt haben, sagt Gott, dann werde ich mich einem anderen Volk zuwenden und das Volk Israel damit eifersüchtig machen. Ja, und dieses andere Volk ist eine törichte Nation. Ja, lauter dumme Leute. Kein tolles Volk oder irgendwas. Die sind nicht besser wie ihr, aber ich werde mich denen zuwenden. Und es wusste der Jona. Und wusste, die Assyrer in Ninive, die werden so ein Volk sein. Und deswegen hat Gott andere als seine Kinder angenommen und zeigt Israel damit auf, dass auch sie umkehren sollen. Wenn er sich ein Stück weit von ihnen abwendet, wird er sie damit eifersüchtig machen und zur Umkehr wieder führen. Es war schon damals bei Jona so, mit Ninive. Das war zum Beispiel bei Paulus so. In der Heidenmission sagt er, okay, ich werde mich anderen zuwenden und werde euch damit eifersüchtig machen. Spielt auch auf diesen Vers an und es ist bis heute so. Aber Jona, er wollte da nicht mitmachen. Er sagt, nicht mit mir, Gott, das kannst du mit anderen machen, ich nicht. Und deswegen war er zornig und bockig und wollte am liebsten sogar sterben. Hatte die eigene Gnade, die er bekommen hatte, die hat er vergessen gehabt. Ja, hat gemeint, er sei was Besseres, weil er, ich sag mal so, schon im übertragenen Sinne als Kind Gottes geboren war. Ja, war in ein Volk reingeboren, das so offiziell zu Gott gehört hat und hat gemeint, ja, wir sind ja was Besseres. Aber hat komplett vergessen, in Gottes Familie wird nie jemand durch Geburt reingeboren, sondern es ist immer Gnade von Gott. Wenn er das an jemandem ganz individuell macht. Und hat die Gnade vergessen erst vor ein paar Wochen mit dem Fisch, dass Gott ihn aus diesem Gericht gerettet hatte. Und ist nicht auch oft bei uns so, dass wir Gottes Gnade vergessen oft? Dass unser Gedächtnis da eigentlich oft Unterstützung braucht? Weil wir es immer wieder und immer wieder vergessen? Ja, wie schnell vergessen wir Gottes Hilfe? Ja, wir beten für was. Gott schenkt eine Gebetserhörung. Und wie schnell vergessen wir es? Wie Gott da geholfen hat? Und jammern vielleicht schon wieder oder verzagen im Unglauben, obwohl es erst gestern war, dass Gott eigentlich so was Tolles geschenkt hat? Kennt ihr das? Ja, wie der Elia, wo Gott das Feuer vom Himmel schickt und am nächsten Tag verzweifelt er und flieht in die Wüste vor einer einzigen Frau, obwohl er gerade gegen das ganze Volk letztlich angetreten ist. Kennt ihr das vielleicht auch von euch? Was helfen kann, ist, dass wir es uns vielleicht aufschreiben, in solchen Situationen dann diese Taten Gottes wieder uns in Erinnerung rufen und sagen, ja, das ist nicht nur bei anderen passiert, das ist auch bei mir schon passiert. Kann auch gut sein, dass uns andere Geschwister daran erinnern oder wenn wir es bei jemandem merken, dass wir dann jemand anderes daran erinnern. Guckt, dass ihr Gottes Gnadenerweise nicht vergesst, sonst werdet ihr ähnlich handeln wie der Jona hier. Und dann halt an dieser Gnade fest. Gott ändert sich nicht, sondern er bleibt gnädig. So ist er. Und jetzt sehen wir jetzt am zweiten Punkt, Gottes gnädige Erziehung. Gott hat ja schon eigentlich das ganze Buch hindurch. Dann sehen wir die Erziehung an Jona. Und jetzt macht er weiter, ihn zu erziehen. Er hatte schon im Fischbauch angefangen, ihm seine Sünde zu zeigen. Und macht auch jetzt weiter damit. Und zeigt, dass er langsam zum Zorn ist, ja, und das aushält. Und jetzt den Jona nicht einfach nur niederstreckt und sagt, nee, Jona, das war jetzt schon die zweite große Chance, vorbei jetzt. Nee, Gott erhört dieses Gebet hier ganz bewusst nicht. Und es ist gut, wenn Gott nicht jedes Gebet von uns erhört. Ja, vor allem nicht solche Törichten wie hier bei dem Jona, sondern wenn er in seiner guten Erziehung an uns wirkt. Davon lesen wir in Matthäus 11. Was der Herr Jesus uns sagt, in Matthäus 11, Vers 29 heißt es, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier heißt es, lernt von mir, weil ich bin gut, sanftmütig, barmherzig, demütig. Er ist ein guter Lehrer, sagt er hier. Und als ein guter Lehrer bringt es Gott ihm hier jetzt auch auf eine gute und gnädige Art und Weise bei, Jona musste es hier nicht einfach schlucken. Obwohl Gott jedes Anrecht darauf hat als allmächtiger Gott. Aber hier in dem Fall von Jona geht es so einen richtigen Lernpfad mit dem Jona. Und er muss es in dem Fall nicht einfach nur schlucken, obwohl es schon sollte. Gott erzieht ihn hier, indem er ihm drei Fragen stellt. Ja, ist öfters mal so eine Art von Gott, einfach Fragen zu stellen. Die Leute sollen selber eigentlich aufs Richtige kommen. Ja, kennen wir auch, das ist manchmal ganz hilfreich. Ja, Gott hat es immer wieder gemacht. Zum Beispiel, Adam, wo bist du? Nach dem Sündenfall. Als ob Gott nicht wusste, wo der Adam ist. Natürlich wusste er es, dass er sich hier versteckt hat. Aber durch eine Frage will er ihm hier was beibringen. Oder den Kain, fragt er Kain, warum bist du zornig? Oder den Petrus, fragt er, hast du mich lieb? Fragt auch dreimal. Und so, auch hier, bei dem Jona, stellt er drei Fragen. Nach dieser ersten Frage, in Vers 4, geht Jona einfach aus der Stadt raus, antwortet gar nicht, baut sich da eine Hütte und wartet, was mit der Stadt passieren würde. Wahrscheinlich waren irgendwann so ziemlich die 40 Tage auch rum, diese Schonfrist, und der denkt, naja, vielleicht ja doch, vielleicht fangen die wieder an mit ihren Sünden. Ich warte mal ab, vielleicht passiert es ja doch noch, dass die alle dann zerstört werden und ich kann hier ein gutes Feuerwerk angucken. Aber in der Zeit macht jetzt Gott weiter mit seiner Erziehung an dem Jona und gibt wieder eine Bestellung auf. Ja, wir haben ja schon viele Bestellungen im Buch Jona gesehen. Hier die nächste Bestellung, und zwar einen Rizinusstrauch bestellt Gott hier. Ist nicht ganz klar, was jetzt genau für eine Pflanze das war, aber auf jeden Fall sind diese Rizinus sehr schnell wachsende Pflanzen. Und es sieht aus, wie wenn Gott das Ganze noch ein bisschen beschleunigt hat, sodass wirklich innerhalb von einer Nacht da was Großes gewachsen ist über dem Jona, wo er wirklich dann Schatten hatte, ja, in dieser Gluthitze. Ja, das ist ja so im heutigen Irak. Da ist ja nicht ganz so angenehm immer, wenn man da irgendwo in der Wüste hockt, hat hier dem Jona wirklich in seiner Gnade Schatten gegeben, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Er wollte Jona eine Freude machen, der hier sitzt und nur so eine selbstgebastelte Hütte hat, ja, die vielleicht nicht ganz so viel oder guten Schatten gespendet hat. Und der Jona, der freut sich auch wirklich, mit großer Freude, wie es hier heißt, es war ja was für ihn, gell? Immer gut, wenn es was für uns ist, wenn unser Egoismus ein bisschen auch was abbekommt. Die nächste Bestellung, die macht dann den Jona aber wieder wütend. Ja, es war dann ein Wurm, der dem Rizinus irgendwie die Wurzeln abknabberte oder sonst irgendwie beschädigt hat, sodass der dann kaputt ging. Er konnte kein Wasser mehr kriegen. Und dann bestellt Gott nochmal was, und zwar einen senkenden Ostwind, ja, so im Fachjargon Scirocco genannt, sodass diese Pflanze richtig Hitze abbekommt und verdorrt. Und der Schatten war dahin. Ich schätze mal, auch durch diesen Sturm, durch diesen Wüstensturm war seine Hütte dahin. Der Jona irgendwo wahrscheinlich im Sand kommt, hat jetzt keinen Schutz mehr, richtig heiß, Sonne, ihm geht's nicht gut. Und er ermattet ohne den Schatten, war richtig fertig. Wir sehen hier eins, wieder Gottes Souveränität. Alles gehorcht ihm, wirklich alles. Ja, egal, ob es jetzt diese Pflanze hier ist, ob es schon ein großer Fisch war oder der kleine Wurm, ob es ein Sturmwind war auf dem Meer oder ein heißer Ostwind in der Wüste. Alles tut, was Gott sagt. Und es ist auch heute noch so. Alles tut, was Gott sagt. Auch wenn wir es nicht meinen, dass es so ist. Manchmal. Und Jona wird auch tun, was Gott sagt. Und auch wir werden tun, was Gott sagt. Er kommt zu seinem Ziel. Da dürfen wir drauf vertrauen. Und es wirklich auch festhalten, Gott kommt zu seinem Ziel. Aber ja, der Jona, der will schon wieder sterben, ja, wie es schon war, bevor er sich dorthin gesetzt hatte. Lesen wir dann im zweiten Teil von Vers 8. dass Jona dann die Sonne auf den Kopf stach und er ermattet niedersank und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Bisher haben wir im Jona-Buch immer gesehen, dass wenn jemand zu Gott ruft, dass Gott dann hört und hilft. Hier in Kapitel 4 ist es genau andersrum. Da ruft jemand jetzt schon zum zweiten Mal zu Gott, ich will sterben, und Gott hört nicht, weil jemand falsch ruft. Ja? Hier ruft jemand falsch und nicht um Rettung, sondern falsch, und Gott hört nicht. Gott muss hier den Jona leider nochmal so kurz vor den Tod führen, wie schon im Meer dort, zu seiner Erziehung. Da ist es wirklich gut, wenn wir nicht stur sind, wenn Gott uns erzieht. Weil Gott, er kommt zu seinem Ziel. Manchmal wird es dann halt auch härter. Gut, wenn wir nicht stur sind. Aber was wir wissen dürfen, es ist immer noch kein Gericht hier. Es ist kein Gericht an Jona. Es ist Gnade. Es ist gnädige Erziehung, auch wenn sie wehtut. Auch wenn er jetzt wahrscheinlich mit Sonnenstich und Migräne und durstig und alles dort liegt. Es ist gnädige Erziehung Gottes. Und jetzt fragt Gott auch zum zweiten Mal, ja, diese zweite Frage stellt er jetzt, Vers 9, und fragt, ist es recht, dass du zornig bist wegen des Rizinus? Und wie so ein trotziges Kind antwortet der Jona, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Aber Gott erträgt sogar das und stellt gleich die dritte Frage, mit der dann auch das Jona-Buch endet, in Vers 10 und 11, und fragt so in etwa, Jona, du bist jetzt betrübt wegen dieser Pflanze, um die du dich nicht im geringsten gekümmert hast, aber mir als Gott sollen diese vielen Menschen hier völlig egal sein, um die ich mich jeden Tag kümmere, den ich jeden Tag das Leben schenke, den ich jeden einzelnen Atemzug schenke und die ich erhalte. Sollen mir diese Menschen einfach egal sein? Wenn dir schon so eine probliche Pflanze, um die du dich nicht kümmerst, nicht egal ist? Es war okay, dass Jona wegen dieser Wunderpflanze traurig war. Aber deswegen ist es auch okay und gut, dass Gott betrübt ist über den Tod der Nineviten, wenn es so gekommen wäre. Hier endet dieses Buch. Einfach völlig offen mit dieser Frage. Und kann sich ja dann so die Frage stellen, okay, hast du Jona diesmal kapiert? Ja, also so in Kapitel 2 nach seiner Rettung hat man so den Anschein gehabt, er hätte es kapiert. Kapitel 3 zeigt, na, nee, hat es doch nicht wirklich kapiert. Hat er es jetzt vielleicht kapiert? Ich denke schon. Denn Jona antwortet nichts mehr. Und ich denke kaum, dass er es aufgeschrieben hätte, wenn er es nicht kapiert hätte. Von dem her, ich denke, hat es kapiert. Gott hat ihm gnädig aufgezeigt, warum er so handelt, wie er es tut. Und er kam mit seinen Propheten jetzt wirklich ans Ziel. Wie er mit Ninive ans Ziel kam, kam auch mit seinen Propheten ans Ziel. Und gib mir eine große Zuversicht und darf auch uns das geben, dass Gott auch mit uns ans Ziel kommen wird. An das Ziel, das er vorherbestimmt hat. Und es darf uns Mut machen, uns seiner Erziehung anzuvertrauen. Er ist nämlich gnädig. Er ist gut. Und es ist ein gutes Ziel, das er mit uns vorhat. Ja, die Heiligung, unserem Herrn Jesus immer ähnlicher zu werden, ist ein gutes Ziel. Vielleicht erscheint uns das in dieser Welt manchmal, dass das dann komische Dinge sind, weil alles drumherum so anders ist. Aber es ist ein gutes Ziel. Es ist Gottes Ziel, ein ewiges Ziel. Im Gegensatz zu dem hier, dass alles bald vergeht. Es ist gut, wenn wir uns da nicht wehren. Zum Schluss nochmal kurz auf diesen Vers 11, der dritte Punkt, Gottes gnädiges Kümmern um Menschen. Da heißt es ja, und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und noch eine Menge Vieh. Wahrscheinlich meint dieser Ausdruck, die nicht unterscheiden können zwischen rechts und links, meint wahrscheinlich Kinder bis zu einem bestimmten Alter, die einfach solche Dinge noch nicht wissen. Wenn man das dann hochrechnet, kämen so ungefähr auf 600.000 Einwohner von Ninive, was ja damals auch ein gigantisches Ausmaß hatte, wie wir in der ersten Predigt gesehen hätten. Egal wie es ist, die Aussage ist klar, Gott ist betrübt wegen diesen Kindern, wenn er sie richten muss. Ja, das waren alles verdorbene Sünder. Sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen, verdorbene Sünder. Und wir lesen zum Beispiel auch in Psalm 11, Vers 5, dass Gott den Gottlosen und den, der Gewalttat liebt, hasst. Gott hasst den Gottlosen. Oder in, und dann lesen wir auf der anderen Seite genauso wieder in Hesekiel 33, Vers 11, wenn ich gefallen habe im Tod des Gottlosen, wenn nicht vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Sagt hier, Gott hat keinen Gefallen im Tod des Gottlosen. Gott, er hasst Gottlose. Gott hasst Sünder. Nicht nur die Sünde, er hasst auch den Sünder. Aber trotzdem kümmert er sich um ihn. Trotzdem, wie es mal heißt, lässt es über ihn regnen, lässt er heute die Sonne scheinen, gibt jeden einzelnen Atemzug, gibt zu essen und zu trinken und alles. Und es macht er bei Gerechten und bei Ungerechten. Das Gottes allgemeine Liebe zu jedem einzelnen Menschen und auch seine allgemeine Gnade. Ja, so ist Gott. Und wir sehen hier sogar, dass Gott sich mehr um das Vieh kümmert, wie wir um die Menschen. Gott kümmert sich mehr um die Tiere wie mir um Menschen. Er ist ein Gott, der sich um seine Schöpfung kümmert und sie zu sich ruft. Hier sogar eine ganze Stadt. Und er hat auch dich gerufen in seine Gnade. Oder er ruft jetzt und sagt, kehr um zu mir. Kehr um, ich habe alles für dich vorbereitet in Jesus Christus. Solch ein guter Gott ist er. Solch ein gnädiger und geduldiger Gott. Aber ein Gott, der auch genauso sagt wie bei Ninive. Noch so und so viele Tage und ihr seid zerstört. Das gilt genauso noch heute. Ja? Ob's jetzt, ob entweder das Endgericht vorher kommt und das alles hier zerstört wird, oder ob unser eigener Tod vorher kommt und wir vor Gott stehen. Er sagt, er gibt eine ganz klare Frist und sagt, kehr um zu mir. Ansonsten wirst du in meinem endlosen Gericht sein, unter meinem glühenden Zorn. Auch das sagt Gott. Aber hier sehen wir vor allem seine Gnade, seine Güte. Dass er Menschen retten will. Und es ist schön. Wenn wir also alles zusammenfassen, was sagt uns das Jona-Buch? Dieses letzte Kapitel hier, das kann uns wirklich sehr erfreuen oder soll uns sehr erfreuen, weil es zeigt uns Gnade um Gnade. Und die dürfen wir auf uns anwenden, dürfen glauben, dass die Gnade auch uns gilt, wenn wir in Christus sind. Wenn wir ein Kind Gottes sind, dann gilt die auch uns und Gott ist genauso gnädig und langmütig mit uns, wie es hier mit dem Jona war. Und er ist ein Gott, der zum Ziel kommt, weil Gott hat immer noch einen Trumpf in der Tasche. Er hat immer noch einen Ass im Ärmel und muss da nicht bei uns sturen Esel aufgeben. Gott kann. Er ist allmächtig. Das ganze Jona-Buch hat verschiedene und viele Aussagen, aber vor allem soll es uns Gottes Gnade mit der ganzen Menschheit zeigen. Ja, da haben wir schon in Kapitel 1 gesehen, die Gnade mit diesen Seeleuten, diesen Heidnischen und auch die Gnade mit Jona, dessen Erziehung hier schon begonnen hat. Kapitel 2 haben wir Gottes Gnade an Jona gesehen und dessen Buße. Kapitel 3 Gottes Gnade an Ninive und deren Buße. Und jetzt noch in Kapitel 4 wieder Gottes Gnade an Jona. Gott kommt zum Ziel, denn alles gehorcht ihm. Selbst der Jona gehorcht schlussendlich. Und somit lernen wir hier sehr viel über Gott im Buch Jona, über Gottes Eigenschaften, wie er ist. Er ist gnädig, er ist mächtig, er ist der Richter, er ist der Herrscher über alles. Er ist ein Gott, der gottlose Menschen retten will vor seinem eigenen Gericht. Und er ist ein Gott, der angerufen werden will und dann auch gerne hört. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Aber was sagt Römer 10, Vers 14? Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Durch das Jona-Buch fordert Gott auch uns auf, seine Gnade anderen weiterzuerzählen. Vertraue diesem großartigen Gott und seiner Gnade. Und dann bleib aber auch bei ihm. Bleib bei ihm. Mach's nicht wie Ninive. Die sind nämlich in der nächsten Generation schon wieder abgefallen von Gott. Und so circa 150 Jahre später wurden sie dann von den Medern zerstört, was der Nahum dann noch prophezeit hat. Mal das Buch Nahum durchlesen, dann geht es wieder um Ninive. Ninive ist heute nur noch Schutt und eine archäologische Ausgrabungsstätte in Mosul, da im Irak. Deswegen warne ich dich. Kehr Gott nicht den Rücken, wenn du zu ihm umgekehrt bist. Bleib an ihm und kehr um zu ihm durch seine Gnade. Halte die vor Augen. Und wenn du zu ihm gehörst, freu dich an diese Gnade und gib sie anderen weiter. Amen.